Jetzt fangen wir an mit einem Buch, das Sie alle auswendig kennen, vermutlich. Die Gospel spricht ja vom Bibellesen. Und da gibt es im ersten Buch der Bibel, das ist das Buch Genesis, da gibt es das zweite und vor allem das dritte Kapitel. Im zweiten Kapitel spricht Gott über die Schöpfung, dass er wunderschön alles geschaffen hat. Und ich habe jetzt heute Morgen nochmal nachgelesen, was er da gesagt hat mit diesem Baum. Da sagt er: Dann gebot Gott, der Herr, dem Menschen: Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen, denn sobald du davon isst, wirst du sterben. Interessant, ich habe gesehen, er sagt nicht, du sollst nicht davon essen, sondern er sagt, darfst du nicht essen. Und er sagt auch den Grund, denn sobald du davon isst, wirst du sterben. Aber sind sie denn gestorben, Adam und Eva? Also hat Gott gelogen, wenn sie nicht gestorben sind. Ja? Später. Die sind später gestorben.
Die Unschuld ist gestorben.
Das auch. Die Unschuld ist gestorben, aber sie sind gestorben. Und der Katechismus sagt auch, der Tod ist eine Folge der Sünde. Sie sind nicht sofort gestorben, aber sie sind sterblich geworden. Und ich bin gewohnt, Fragen zu stellen. Haben Sie sich noch nie gefragt, warum Gott denn diesen dummen Baum überhaupt in den Garten gestellt hat? Das hätte er doch auch sein lassen können. Was? Die Prüfung. Ja, Prüfung, aber dann ist Gott ja doch ein Despot. Wenn er, diese Prüfung könnte uns doch ersparen. Ich meine, da hinten. Ja, der Baum, Gott hat ja den Garten angelegt. Das steht ja ganz deutlich da. Ja?
Der freie Wille, was er für Menschen.
Der freie Wille, aber das ist ganz wichtig, denn wenn wir das lesen, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Das kennen wir in- und auswendig, diesen Satz. Aber wir sagen, und der Katechismus sagt auch deutlich, Gott ist die Liebe. Und das ist jetzt auch, was wir in den liturgischen Texten gerade zurzeit immer wieder hören, im Johannesevangelium oder in den Briefen. Gott ist die Liebe. Und damit sind wir wieder bei der heutigen Predigt. Liebe. Kann man Liebe erzwingen? Und wenn du einen Freund hast und der dich überhaupt nicht mag, wird aus der Freundschaft was? Muss man sich schon mögen gegenseitig. Und kaufen kann man Liebe auch nicht. Steht auch in der Bibel, der wäre ein Narr, der denken würde, dass man Liebe kaufen kann. Das ist, Liebe ist, wenn sie wirklich Liebe ist, frei. Und das habe ich auch gerade jetzt schon von Ihnen und auch von da hinten gehört. Gott musste diesen Baum, es handelt sich ja nicht um einen Baum, aber diese Gelegenheit im Garten lassen, um uns eine Gelegenheit zu geben, unsere Freiheit zu gebrauchen. Weil Gott möchte geliebt werden, ja? Also Liebe ist frei. Und deswegen musste dieser Baum im Garten sein. Und Gott, das fand ich heute auch sehr schön in der Predigt, vertraut den Menschen. Aber wir wissen, wie es dann weitergeht. Tja, und das schauen wir uns jetzt ein bisschen an. Sie kennen das alle. Also, da schleicht sich wer in den Garten? Die Schlange. Und was sagt die Schlange? Aha, ich höre schon richtig. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft? Was macht die Schlange?
Sie übertreibt.
Sie übertreibt. Und jetzt, interessant, was sagt Eva?
Nein.
Eva sagt, nein. Gott hat gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr essen, außer vom Baum der Kenntnis von Gut und Böse. Davon dürft ihr nicht essen. Und jetzt, Achtung, setzen Sie sich ruhig, hier ist auch noch Platz. Und daran dürft ihr nicht rühren. sonst müsst ihr sterben. Ha. Also, deswegen habe ich das vorhin vorgelesen. Gott hat nicht gesagt, daran dürft ihr nicht rühren. Eva übertreibt auch. Und damit sind die Karten schon schlecht gelegt. Denn wie ich mir die Schlange vorstelle, sagt die, och, stimmt doch gar nicht. Fass doch mal an, du wirst schon sehen, dass nichts passiert. Und dann geht's weiter. Eva sah, dass die Früchte verlockend waren, verlockend klug zu werden. Und sie hat sich entschieden, in den Apfel zu beißen. Und dann steht da, und sie gab ihrem Mann davon. Und wo war Adam? Das steht auch in der Bibel. Der bei ihr war. Das ist ein kleines Detail, was mich nun sehr getröstet hat. Weil Schuld sind von Anfang an beide. Eva ist die Aktive. Und Adam wendet eine Strategie an, die wir auch gut kennen. Und oft genug umsetzen. Das ist die, dass man sagt, och, lass mal die anderen machen oder reden. Ich bleibe dezent im Hintergrund. Das reicht eben nicht immer. Also Adam hat geschwiegen. Dann auch gegessen davon. Ja. Und dann kommt ja der Gipfel der Gipfel. Was passiert dann? Sie erkennen, dass sie nackt sind. Jetzt habe ich aber eine Frage. Waren Adam und Eva erst nach der Sünde nackt oder schon vorher?
Sie waren so geschaffen,
oder? Sie waren so geschaffen. Bestimmt vorher schon? Lassen Sie sich nicht verwirren. Sie waren von Anfang an nackt. Und da habe ich was ganz Interessantes gefunden. Im Hebräischen heißt Arom nackt. Und Arumim heißt begrenzt. Endlich, verletzlich. Und das ist, was wir im Deutschen sagen, wir auch nackt und bloß. Eigentlich ist es eine Verdoppelung, würde man sagen, ja, nackt und bloß. Aber wer gibt sich schon gerne Blöße? Wir merken, das ist viel tiefer und es geht um ganz was anderes. Und ist es eine Sünde, begrenzt zu sein? Nein, jeder Mensch ist begrenzt. Ist es eine Sünde, verletzlich zu sein? Nein, denn selbst Jesus als Auferstandener behält seine Wundmale. Also verletzlich sein heißt auch hat was mit Lieben zu tun. Ich kann nicht unter einer Glasglocke lieben. Wenn ich liebe, mache ich mich verletzlich und werde verletzlich. Also das ist keine Sünde. Ist es denn eine Sünde? Arumim heißt eben auch abhängig sein. Ist es eine Sünde, abhängig zu sein? Kommt drauf an, was? Eine sehr weise Antwort. Genau, was Sie sagen, ist richtig. Abhängigkeit von Gott ist völlig normal. Und das hat Adam und Eva auch überhaupt nicht gestört. Denn, ich habe es gerade schon von da hinten gehört, jeder Mensch ist begrenzt. Das heißt, als Menschen sind wir abhängig, weil wir Geschöpf sind. Wir haben uns nicht selber ins Leben gerufen, keiner von uns. Das heißt, ob es uns passt oder nicht, das ist einfach eine Tatsache. Und Sie werden mir recht geben, dass in unserer Gesellschaft selbst diese Tatsache immer mehr geleugnet wird, indem man versucht zu sagen, der Mensch hat alle Energie in sich selber, das ist ein Unfug, weil ich habe mich nicht selbst geschaffen. Das ist einfach so. Und Adam und Eva hat es am Anfang nicht gestört, genauso wie es ein Kind nicht stört, dass es abhängig ist von den Eltern, weil es ist einfach normal. Und das ist doch wunderschön. Ja? Diese Abhängigkeit ist ein Bild von dem, wie wir zu Gott sind. Deswegen sind die Familien so wichtig. Diese Abhängigkeit ist von Gott gewollt und ist kein Gegensatz zur Freiheit. Das ist nämlich das, was uns die Schlange dann immer wieder einflüstert. die Freiheit, dass ich, weiß ich nicht, was die Schlange unter Freiheit versteht, aber die richtige Freiheit haben wir nur dann, wenn wir tief in Gott verwurzelt sind. Das ist ein Gegensatz, aber das stimmt. Die freiesten Menschen sind die, die ganz tief abhängig sind von Gott. Das ist einfach eine Tatsache. Also Abhängigkeit sein ist auch keine Sünde. Ja, und jetzt kam das Drama. Adam und Eva haben sich entschieden, jetzt gleich, wie ich mit meinen 25 Joghurts, muss ich das haben. Aber was ist passiert? Sie haben auf einmal angefangen zu glauben, dass Gott ihnen etwas Gutes nicht gönnt. Gott hatte ja diesen ganzen Garten angelegt, für sie wunderschön gestaltet. Die Sünde fängt schon vorher an. Wir sagen ja auch, ich habe gesündigt in Gedanken. Interessant, dass es auch mit den Gedanken anfängt. In Gedanken, Worten und Werken. Und das finden wir hier im Buch Genesis schon genauso wieder. Das erste war, die erste Sünde, diesen Gedanken zu lassen, einzulassen, Gott gönnt mir etwas Gutes nicht. Und jetzt nochmal eine Frage. Vielleicht können die Kinder die auch beantworten. Also Eva hat in den Apfel gebissen. Was hätte sie denn sonst noch machen können, jetzt als die Schlange sagt, versuch mal, das ist schon gut. Widersprechen hat sie ja versucht. Sie hat gesagt, nein, Gott hat gesagt, das kennen wir von uns, das Widersprechen, da kommt man meistens nicht weit mit. Den Adam fragen wäre auch schon eine gute Idee gewesen, ja. Also sich Hilfe holen, ja, da hinten. Ja, eben, das hat auch schon mal einer gesagt. Speis mal erst selber rein, zur Schlange zu sagen. Aber das Allereinfachste wäre doch gewesen zu sagen, stimmt, die Früchte sehen wirklich super gut aus. Und wenn heute Abend der liebe Gott in den Garten kommt, werde ich ihn fragen, ob wir nicht doch davon essen dürfen. Das wäre die völlig normale Reaktion gewesen. Weil sie waren ja noch nicht in der Sünde. Wir merken schon, diese normalste Reaktion ist für uns schon etwas, wo wir den Mut haben müssen, wieder hinzufinden. Ja. Und daher, dass man wirklich sagen kann, die Erbsünde ist Erbsünde. Und dann, als Gott in den Garten kommt, also noch eine, wenn jetzt Eva gesagt hat, jetzt kommt Gott in den Garten und nicht etwa mit Blitz und Donner und Radau. Adam und Eva verstecken sich und Gott, was sagt er? Er kommt und sagt, Adam, wo bist du? Ja, wir haben sich nicht gefragt, eigentlich hätte er sich das doch sparen können. Er wusste doch sowieso, wo er war. Warum stellt Gott diese Frage? Weil er wissen will, ob er ehrlich ist, ja. Weil er Adam und Eva eine Gelegenheit geben möchte, zu sagen, Vater, ich verstecke mich, weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Ich habe gesündigt. Gegen den Himmel und gegen dich, wenn man jetzt das Neue Testament zitiert. Und ich denke mir, wenn Adam und Eva den Mut gehabt hätten, sich Gott in die Arme zu werfen, dann wäre das auch anders ausgegangen. Aber sie wenden eine Strategie an, die auch heute noch sehr beliebt ist. Der sagt nämlich, ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. So, das haben wir jetzt ja gerade schon miteinander gesehen, das ist ein völliger Blödsinn. Weil er war ja immer schon nackt. Aber weil er zum ersten Mal seine Abhängigkeit von Gott als Bedrohung erlebt. Deswegen versteckt er sich. Aber er schiebt, das ist auch etwas, was wir auch, also ich spreche jetzt mal von mir, aber ich denke, das ist ihnen auch nicht fremd, eben eine Strategie, etwas anderes vor das eigentliche Problem zu schieben. Die Nacktheit stellt er jetzt als Problem hin. Das ist ja überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist, welches? Dass sie es nicht zugeben wollen. Dass sie sich entschieden haben zum Misstrauen gegen Gott. Und das ist, was du, Heinz, vorhin schon sagtest, was gestorben ist mit dem Biss in den Apfel oder mit dieser Situation, was sofort gestorben ist, ist dieses natürliche Vertrauensverhältnis zu Gott. Und wenn man sich liebt, dann tut es umso mehr weh, wenn Vertrauen missbraucht wird. Ich denke, das kennen wir alle. Bis heute noch, ja, also da war es passiert. Adam sagt eben, ich verstecke mich, weil ich nackt bin, so, und dann sagt Gott, Gott möchte die Wahrheit. Das ist die nächste Frage, die er stellt.
Hast du den Baum gegessen?
Warum hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten hatte? Und er hat ja auch gesagt, dass er einen Grund hatte.
Das erste war ja, warum, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist?
Ja, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Genau. Und dann fängt es an, eben diese Fragestellung, also wer, also warum hast du das getan? So, und dann kommt die klassische Antwort. Was sagt Adam? Als er so direkt gefragt wird, warum hast du das getan? Ich sehe schon, ich war es nicht, die Eva war es. Aber wenn Sie genau lesen, ist es nicht nur, das war die Frau, sondern er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Da merken Sie schon, das ist, was wir auch erfolgreich anwenden. Der schießt auf zwei Seiten. Erstmal war ich es nicht. Es war sowieso die Frau, aber du hättest mir die auch nicht geben brauchen. Ja, echt hat er gar nicht. Genau. Und es ist einfach gut, sich diese Schöpfungsgeschichte, die ja kein Protokoll nie sein wollte, aber ein hervorragendes Buch ist, das ganz genau uns die Mechanismen aufzeigt, nach denen wir bis heute noch leben und handeln. Und beobachten wir uns doch mal selbst, wie oft geht uns das doch so, dass wir sagen, du hättest das verhüten müssen, wenn wir Dummheiten machen.
Ja. Er drückt sich auch für seine Verantwortung, weil Gott hat ihm auch diese Aufgabe
genau gegeben. Adam drückt sich vor seiner Verantwortung und er hat Angst, als er direkt darauf angesprochen wird. Also das kenne ich von mir sehr gut, das kann ich nur sehr selten vertragen, wenn meine Mitschwestern sagen, das warst du aber. Dann sage ich auch erstmal, nö, ich hatte keine Zeit oder es ging nicht und fange nachher an nachzudenken. Das war Adam auch. Also erstmal, ich bin's nicht, der andere ist, aber du hättest es dir auch sparen können. Das heißt, Gott auch noch den Vorwurf zu machen. Möchte ich Ihnen noch eins erzählen, was mir selber auf dem Kreuzberg, ich gehe gerne auf den Kreuzberg beten, das ist für mich wirklich ein Ort der Gottesbegegnung. Und ich kann mich gut erinnern, einmal bin ich hochgegangen alleine und an einem der Stationen überkam es mich auf einmal und ich dachte, ja, wenn ich ehrlich bin, dann glaube ich Gott, Vater, dass du ganz schön grausam bist. Warum schaust du zu, wie dein Sohn so elendig zugrunde geht? So als fromme Schwester, ich kann Ihnen sagen, ich bin erstmal selbst erschrocken über den Gedanken. Dann habe ich gedacht, nein, ich denke ihn jetzt zu Ende, weil er ist ja da. Und als ich das dann so ausgesprochen habe, ich war dann mal alleine auf dem Kreuzberg, ist ja auch selten genug, dann ist es mir von innen heiß geworden. Und ich habe gesagt, in was für ein Bild sperre ich denn da Gott ein? Das ist auch ein Gebot. Du sollst keinen fremden Gott anbeten. Mach dir keine Bilder von Gott. Ich habe Gott aufgrund meiner persönlichen Lebensgeschichte da einfach etwas unterstellt. Denn wir sagen doch im Glaubensbekenntnis, Gott ist ein Gott in drei Personen. Das heißt, der Vater ist nicht wie ein unbeteiligter Beobachter auf dem Fußballplatz, der sich mit Genuss, ich sage das jetzt bewusst so übertrieben, anschaut, dass wie sein Sohn leidet, damit seiner Gerechtigkeit Genüge getan wird. Aber wenn wir ehrlich sind, haben wir immer wieder solche Bilder in uns, genau wie Adam und Eva, die eben auch auf einmal Angst hatten, sich Gott in die Arme zu werfen und zu sagen, ja, ich habe wirklich, da bin ich schuld, ich habe dein Vertrauen missbraucht. Ja. Und ich kann Ihnen sagen, als ich das begriffen habe auf dem Kreuzberg, in welches Bild ich Gott eingesperrt habe, jahrelang, ich bin so schnell wie ich konnte runter und in den nächsten Beichtstuhl rein, weil ich das wirklich loswerden wollte, es brannte mir auf der Seele, Gott ist die Liebe. Und der Vater leidet, der ganze Gott leidet mit für uns, aus Liebe zu uns. Und das ist auch eine Anregung für Ihre Überlegung für die Beichte, ganz konkret. Überlegen Sie mal, gibt es vielleicht so ein Gottesbild, was ich noch mit mir rumtrage und was ich absolut setze und Gott überhaupt keine Chance gebe, sich zu verteidigen. Und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen praktisch zur Beichte weiter. in die Beichte, also einmal im Monat beichten, wenn man sagt, einmal im Monat würde man sich duschen. Das ist vor allen Dingen im Sommer schon das äußerste Minimum. Einmal im Monat ist sicher gut, aus folgendem Grund. Einmal häufen sich sonst die Sünden so an. Zum anderen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich ist es so, je länger ich warte, desto schwieriger wird es, weil ich dann mich immer mehr schäme. Aber ganz schlimm ist auch, es kann es auch manchmal geben, wenn Sie regelmäßig beichten gehen, dass Sie nicht mehr wissen, was Sie beichten sollen. Also ich spreche auch von mir selber. Das ist ganz entsetzlich, kann ich Ihnen sagen. Weil, also ich gehe beichten, aber dann, was soll ich bloß beichten? Und inzwischen weiß ich, wenn ich so bin, dann ist es allerhöchste Zeit und ich bin dabei, in die Lauheit abzurutschen. Denn wenn ich jemand liebe, auch in der Ehe, oder ich hoffe, dass Sie alle mal richtig schon verliebt waren oder noch verliebt sind, dann ist jede Kleinigkeit wichtig. Und es geht nicht darum, zu drohen, auch Gott nicht, sondern es geht um diese Beziehung. Eben Beichte ist keine Waschmaschine. Sondern ich gehe zu meinem Freund, zu einem lebendigen Gott, den ich verletzt habe, so wie Adam und Eva, durch meine freie Entscheidung. Oder zumindest teilweise freie Entscheidung. Und der darauf wartet, dass ich sage, Vater, vergib mir, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Der mich treffen möchte im Beichtstuhl. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt jeden Tag in den Beichtstuhl renne. Gut, es kann Situationen geben im Leben, wo Gott so viel zeigt, dass es richtig sein kann. Es geht nicht um eine Ängstlichkeit Gott gegenüber. Wir sollen frei werden. Aber die Regelmäßigkeit hilft. Und in die Beichte, das muss auch nicht immer 3 Stunden dauern, da gehören ganz trocken, natürlich rein, ich habe genascht, gelogen, die Katze am Wedel gezogen. Konkret, die Sünde ist immer konkret, aber wenn es geht, auch mit einem Hintergrund. Also, dass Sie dann nicht sagen, ich hab Bier genascht zum Beispiel und Sie haben dann so einen ganzen Kasten verputzt. Sondern dann auch den Mut haben zu sagen, ich habe Bier getrunken, aber wirklich viel, viel, viel zu viel. Gott vergibt alles und das ist eine wunderschöne Nachricht. Jede Sünde, wenn sie ehrlich bereut wird, wird vergeben. Wenn sie bereut wird und man versucht, das wieder gut zu machen,